freue mich, habe große Ehrfurcht. Doch.
Lach mich doch.
Ne, doch, also erst dachte ich, naja, das ist ja, den kennst du doch. Und dann muss ich sagen, also je mehr man eintaucht in die Geschichte von Dieter Dehm, ich bin sogar dafür, es sollte demnächst auf dem Reichstag stehen, dem Gebäude,
dem
Dieter.
Statt dem deutschen Volke.
Und außerdem, statt dem deutschen Volke, genau, ist es mir sehr sympathisch, Dieter Dehm, da ist zweimal Anfangsbuchstabe D, das ist die Abkürzung vor Dresden, also lange Rede, kurzer Sinn. Herzlich willkommen zu einem Dialekttisch. Der ganz anderen Art, hoffe ich. Und meine erste Frage ist, wir sind kurz vor der Wahl, lieber Dieter, was können wir noch tun, damit die Leute begreifen, dass sie uns, die Linken, wählen müssen? Also ich falle mit der Tür ins Haus.
Trotz alledem.
Trotz alledem.
Die Linke wählen und erkennen, dass wir von den vorhandenen Parteien, glaube ich, immer noch die meisten anständigen Leute wie Sarah Wagenknecht, André Hunko, Heike Hensel, Sevim Dadelin haben noch die wenigsten Ausfallerscheinungen durch Korruption haben, auch wenn ich nicht immer so zufrieden bin, wie in meiner Partei mit Sarah Wagenknecht umgegangen wurde und wie man auch Menschen, die eben etwas...
Oder Oskar Lafontaine,
der
ja nun maßgeblich dazu beigetragen hat, klar, dass sich die linke Ost mit der linken West verbündet. Ja.
Ich saß mit Oskar Lafontaine, bin, glaube ich, der Einzige, der mit Oskar Lafontaine im Parteivorstand der SPD saß. Ich war damals Bundesvorsitzender der Unternehmer in der SPD und ich kenne ihn ganz lange und finde, dass es gut ist, dass du das jetzt nochmal eingebracht hast, wie man mit so Leuten umgehen kann, die Geschichte sind, die Urgestein sind, wie man immer so modisch sagt. Ja, das verstehe ich nicht, und dass das Leute tun, die denen das Wasser nicht reichen können. Und du merkst die missgönnerische Eifersucht.
Neid.
Ja,
Neid. Missgunst.
Furchtbar. Du merkst es einfach. Und das ist aber dennoch, sage ich mal so, wenn ich mir jetzt die anderen Parteien angucke. Also die AfD, die im Moment noch rebellisch ist. Ich kann dir nur eines sagen. Wenn die mal, und das wird passieren, von der CDU anerkannt werden als potenzieller Partner.
Gibt es einen Vereinigungsparteitag?
Nur das wird es nicht geben. Nee. Die werden schon getrennt marschieren, aber vereinschlagen. Werden die ganz arrogant. Jetzt im Moment sind sie Opfer, weil man sie immer im Bundestag so ein bisschen an die Seite rückt. Aber dann werden plötzlich aus diesen angeblichen Rebellen Leute, die auf links hauen, wie sie es immer in ihren Reden tun, ihren alten Antikommunismus frönen.
Ja.
Ja, was denkst du, wenn die in einem Bundestag stehen? Dann ist der Hauptgegner ist immer, ja, der Sozialismus im Osten und so wollen wir es nicht wieder haben und sie wollen uns alle gleichschalten. Sag ich, also bin für Freiheit. Ich bin richtig für Freiheit. Ich bin auch für Freiheit in den Diskussionen über Corona. Ich bin für Freiheit in den Diskussionen über Klima. Ich bin für Freiheit in den Diskussionen über Migration und Flüchtlinge.
Und
ich
in
bin
der
für Freiheit.
Und in der Rede.
Genau. Und ich bin für Freiheit. Aber wir werfen dann den. Aber im Osten durfte man nicht. Es gab übrigens eine Menge Leute. Ich komme ja aus dem Westen, wie du weißt, aus Frankfurt.
Man hört es auch.
Man hört es wie sie. Aber ich habe im Osten großartige Menschen erlebt, die in der SED waren und für ihre freie Meinung, so wie Wolfgang Harich, wie Klaus Höpke, wie Peter Sodann, eine ganze Menge Leute, die jedenfalls und sogar sich ihre DDR nicht wegnehmen lassen wollen, aber ihre freie und eigene Meinung geäußert haben.
Und gerade bei Peter Sodann nicht vergessen, der sogar gesessen hat
und trotzdem
gesagt hat, es ist...
so ist es.
Das bessere,
Deutschland
gibt. Ja, ich meine, und worum geht es denn letzten Endes? Das wollen wir auch noch mal unterstreichen. Ja. Die Linke ist die einzige Partei in ihren Programmen, die hervorhebt, keine Waffenexporte mehr.
Ja. Ja? Genau,
ja. So ist es. Ja. Und ich meine, das Grundübel, also es ist meine Theorie, du hoffst, es wäre schön, du schließt dich an, aber ich weiß es. Es geht letzten Endes den Frieden, den inneren und äußeren Frieden zu erhalten und dass wir uns dafür einsetzen, dass die Kriege endlich mal aufhören. Das ist doch das. Ja. Deswegen müssen wir die Linke, also ich kann nur appellieren und hoffen, es ist ja eine Wahlkampfveranstaltung, warum nicht? Aber ich will daran glauben, dass es eine Welt geben wird, wo wir uns zusammenfinden. Mhm. Übrigens, egal ob in Lateinamerika oder im Kongo, dass die friedliebenden Kräfte es noch verhindern können, dass wir auf diese Art und Weise, wie es ja momentan hier geschieht, so auseinander dividiert werden.
Nein, es ist vor allen Dingen, also ich habe das jetzt mit der AfD angefangen, die sind ja auch für NATO-Erhöhung, die sind für Aushöhlung in Russland, das ist richtig, aber sie sind auch für die Erhöhung des NATO-Etats. Da hast du die FDP, die immer da ist, wo die Macht ist und immer bei den Superreichen. Wie die AfD vertritt die FDP Steuersenkungen für Superreiche. Ich meine, ich habe den Redner der AfD und der Redner der FDP erlebt, was diese Panama-Papiere anbetrifft, wo Leute Briefkästenfirmen in Panama haben, um hier deutschen Schulen, deutschen Krankenhäusern das Geld, ihr Steuergeld zu entziehen. Ja? Dann hast du die CDU, da muss ich jetzt nichts groß zu sagen bei dir, das ist Eulen nach Athen getragen. Da hast du die SPD, die unser gesamtes Wahlprogramm abgeschrieben hat und alles das, was sie bisher immer bekämpft hat an der Linken, jetzt aufs Wahlplakat draufschreibt.
Bis hin zu der Mindestlohn.
Mindestlohn?
Das war eine
das Erfindung der Linkspartei. Natürlich,
was heißt Erfindung? Das war folgerichtig.
Nein, es war so, Uwe. Du hattest damals die Gewerkschaften gegen dich, richtig, weil die sagten, wir machen das in Tarifverhandlungen. Das ist Tarifautonomie. Ihr entscheidet nicht politisch über Löhne. Mhm. Und dann haben wir gesagt, aber die Löhne sind so am Abfracken, dass wir einen Mindestlohn brauchen, um eine Haltelinie einzuziehen. Das ist ja nicht, dass wir uns diesen Lohn wünschen, sondern wir wollen, dass der Mindestlohn und die Tariflöhne sollen ja drüber sein. Also die Linke hat das eingebracht gegen den Widerstand ihrer gewerkschaftlichen Freundinnen und Freunde damals und hat das dann auch durchgesetzt. Jetzt schreibt die SPD es aus Wahlplakat, damals wurden wir beschimpft von der SPD, aber noch viel schlimmer ist ja, wenn ich dann über Rente das höre und wenn ich höre, was die, hätten sie alles in der Zeit
machen
ja mal einbringen,
können.
Machen können. Bitte die CDU hätte es auch mitgemacht.
Und bitte nicht vergessen, gerade Olaf Scholz hat unterschrieben, dass hunderttausende Sozialwohnungen jetzt in den Händen von BlackRock sind und hat heute auf dem Wahlplakat, wir brauchen neue Sozialwohnungen. Ja. Und da frage ich mich, wo bleibt da die Qualitätspresse, die das einfach mal, ich meine, dass wir das wissen und ansprechen, das ist das eine. Aber das ist so weit
unten. 80% unserer Berliner Journalisten sind Mätressen. Journalistische Mätressen. Die der Herrschaft aus der Hand fressen. Also ich habe das Wort der Lügenpresse nie verwendet, aber es gibt in der Presse Lügen. Und zwar nicht zu knapp. Und dass die den Scholz nicht mit Wirecard angreifen, dass die den Scholz mit der Warburg Bank nicht angreifen, dass sie seine ganzen Sündenregister
ist es ja unter Verschlusssache, geheime Verschlusssache. Ja, und ich nehme an, wenn er gewählt wird, dann ist er immun, da kommen sie erst recht nicht an ihn.
Naja, dann werden sie wieder kommen, weil sie sich dann wieder wichtig machen können. Aber jetzt wird es im Wahlkampf, wo es eigentlich wichtig wäre, aufzuklären. Dann hast du die Grünen, das ist nun die schlimmste Partei des Deutschen Bundestags. Und zwar, weil sie von wo ganz anders herkommen. Sie haben mit Heinrich Böll, mit vielen, Günter Wallraff, mit anderen, gegen die NATO demonstriert. Heute sind sie die NATO-Einpeitscher.
Ja.
Als der Westerwelle, der arme Kerl, als er schon, glaube ich, krank war, im Bundestag, ich saß ja da, sagte, mir bricht das Herz, aber wir können nicht jeden Bürgerkrieg und jedes schlechte Regime mit der Bundeswehr kaputtbomben. Wir halten uns aus dem Libyen-Krieg raus.
Richtig.
Er hat sich enthalten.
Richtig.
Schrien die Grünen dazwischen. Schrien diesen Mann, diesen FDP-Außenminister und wollten den Krieg. Und so ist es mit Nord Stream gewesen, dass sie die Bahn, die Nord Stream verhindern wollten. Sie haben den scharfen Kurs in der Ukraine. Ich meine, auf dem Maidan sind Leute mit SS-Runen rumgelaufen und die Grünen haben nichts gesehen, nur Freiheitskämpfer. Und diese Lügerei.
Vor kurzem hat ja selbst Robert Habeck in der Ukraine gefordert, dass doch...
Wehrpanzer!
Unfassbar. Also, da denke ich mal, die wissen gar nicht, wovon sie reden. Ja? Also deswegen ist für uns eben auch das Friedensthema etwas Unabdingbares, weil meine, ohne Frieden...
ist alles nichts.
Brauchen wir gar nicht weiterreden.
Ja. Aber ich wollte nur sagen, die Einzigen, die immer gegen jeden Militäreinsatz gestimmt haben, ist die Linke. Sie hat eine Menge Probleme. Ich bin nicht über alles einverstanden und das muss man auch nicht sein. Wahlen sind nicht dafür da, Liebesbekenntnisse abzusondern, sondern nüchtern zu schauen, wo ist die größte Übereinstimmung. Wenn die Übereinstimmung mit den Linken ist, dann bin ich dafür, dass die Linken gewählt und gestärkt werden. Aber ich muss dazu sagen, noch besser ist es, man kümmert sich auch darum, Sarah Wagenknechts Position zu stärken. Mhm. Also mir wäre sehr lieb, wenn Leute nicht nur die Linke wählen, sondern auch in die Linke vielleicht eintreten oder Sarahs Blog im Internet fördern.
Aber wie oft, lieber Dieter, wie oft höre ich, ach ja, die ist gut, aber die ist in der falschen Partei. Ja. Mhm. Und man muss ja auch mal sagen, ich meine, es ist ja auch eine irre Situation. Also entweder die Linken fliegen aus dem Bundestag oder sie sitzen mit in der Regierung.
Nein, da glaube ich keine Sekunde dran. Also das,
dass sie in der Regierung mit
sind? Ich glaube weder, dass sie rausfliegen, noch glaube ich, dass sie in die Regierung kommen. Mhm. Also eher wird die SPD Jamaika machen oder sonst irgendeine Ampel oder sonst
was. Oder wie in Sachsen-Anhalt.
Oder das machen und sich tolerieren lassen oder so. Ich glaube nicht dran, dass sie die Linken reinlassen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Die Linke würden ja genau die Positionen, die auf den SPD-Plakaten draufstehen, dann auch einfordern. Mhm. Die CDU nicht, die FDP nicht. Mhm. Wird nicht sagen Mindestlohn. Mhm. Rente, werden die nicht sagen. Aber die Linke wird's. Hm. Und dem Moment, wo die es machen würden, wäre die SPD in der peinlichen
Zeit. Ja, sie würden sie immer mahnen und sagen, was ist nun mal Butter bei den Fischen? Hm. Ja? Und ich weiß völlig recht, die hatten ja 16 Jahre Zeit, das mitzugestalten. Ne? Und
jetzt oder im Bundesrat das einzubringen. Natürlich. Sie hätten ja sagen können, okay, im Bundestag sind wir in der Koalition, da können wir das nicht so einfach. Aber wir bringen sie mal im Bundesrat ein. Da hätte eben ein SPD-Ministerpräsidentin von, was weiß ich, Mecklenburg-Vorpommern oder sonst wie gesagt, wir machen eine Initiative für Mindestlohne, für das. Das kann man ja alles machen. Also ich war 33 Jahre in der SPD. Mein Grundproblem ist, so schnell, wie der Gedanke von Willy Brandt entsorgt wurde, nachdem der kein Parteivorsitzender war, habe ich selten erlebt, dass historische Größen abgeräumt wurden. Habe ich jetzt zwar auch ein paar Erfahrungen mit Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine in unserer Partei gemacht, aber das war wirklich schlimm. Und als Willy gestorben ist, er war noch nicht richtig kalt. Da waren schon seine Anhänger weitestgehend entsorgt in
der Partei. Hast du Egon Bahr mal kennengelernt?
Oh ja.
Ja. Den fand ich auch menschlich. Ganz großartig. Für mich ist es auch immer wichtig, dass ein Politiker auch
Und er war auch national. Mhm. In dem guten Sinne national.
Ja, was ist daran falsch?
Ja, im guten vernünftig. Ja. National zu sein, heißt antinationalistisch zu sein.
Richtig.
So wie Brecht. Mhm. Und nicht über und nicht anderen. Richtig. Unter anderen Völkern wollen wir sein. Nicht über, nicht unter anderen Völkern wollen wir sein. Und weil wir dieses Land verändern, lieben und beschirmen wir es. Und das Liebste mag es uns scheinen, so wie anderen Völkern ihr es. Das ist entscheidend. Also wenn ich für mein Land eintrete, meine Heimat eintrete und sage, ich habe hier Wurzeln, ich liebe diesen Brombeerbusch. Dieses Haus gibt mir Geborgenheit. Ja, deine wunderbaren Bilder, die du bei dir überall hast. Da ist ja auch einiges davon, was geborgen ist. Einiges verstört, anderes liefert Geborgenheit. Und diese Verwurzelung, die hat ja nichts damit zu tun, dass ich sage, Deutschtum über alles. Oder Deutschland über alles. Ich war immer gegen diese Nationalhymne. Ich fand das immer schrecklich, dass überhaupt Leute sich besser fühlen als andere. Weil ich meine, wenn wir vor irgendeiner Nation niederknien müssen, dann vor der Französischen, weil die haben die Französische Revolution gemacht. Wir Deutschen haben ja nichts auf die Reihe gekriegt in der Beziehung.
Es war immer ein Revolutionchen.
Ne? Ja, immer so ein bisschen.
Wie Rosa Luxemburg auch zu Recht gesagt hat. Was machst du denn, lieber Dieter, wenn du mal persönliche Freizeit hast? Also wie erholst du dich? Liegestütze habe ich vorhin erfahren dürfen. Machst du früh?
Bist Liegestützen, jeden Tag auch ein bisschen Sport. Im Alter zunehmend mehr. Ich schreibe Lieder. Ich schreibe Satire. Mhm. Also von Hallervorden, Rainer Grönert bis zu anderen.
Hurra Deutschland hast du mitgemacht. Ja. Die müssten wir wieder mal beleben, diese herrlichen
Gummipuppen, gell?
Großartig.
Ja, genau. Aber das können wir ja zusammen machen. Also ich habe ja, wenn du nicht nur eigene Texte liest, sondern auch fremder Leuts Werke, dann würde ich gerne auch mal die ein oder andere Satire für dich schreiben, weil ich dich ja als Kabarettist und Satiriker unglaublich schätze. Und zwar aus einem ganz besonderen Grund. Du verkörperst diese Volkstümlichkeit, die der Gerhard Polz so ein bisschen drauf hat, die bei Brecht auch ein bisschen anklingt. Du bist nicht der zersetzende linksintellektuelle Bärbeißer, sondern du hast eine Liebe zu den Leuten. Es entspringt deine Satire aus einem liebenden Herzen. Und das ist, glaube ich, entscheidender bei der Satire, als man glaubt.
Ja, und weißt du nicht, Kunst habe ich gestern mit jemand unterhalten, der hat einen schönen Satz gesagt, der hat gesagt, Kunst kommt von künden. Sehr schön. Ja, dass man eine Botschaft hat. Ne? Und wie Dario
Fo. Karl Valentin, ja. Ja. Einer, der die Menschen geliebt hat. Das merkst du auch. Ja.
Und der leider Gottes gestorben ist, weil er unten in der Katakombe, es war zu warm, zu kalt. Es war so eiskalt, dass er eine Lungenentzündung, also damals hieß das noch Lungenentzündung, und daran gestorben ist. Ja.
Also der Karl Valentin hat sich ja, der Hitler hat immer den Karl Valentin haben wollen auf seiner Seite.
Das glaube ich, ja.
Da hat er ihn abgepasst in irgendeinem Münchner Gartenlokal. Mhm. Und dann ist er mit seinen Bodyguards und so dann dahin und sagt, darf ich mich vorstellen, Adolf Hitler? Also ich muss sagen, Sie sind für mich der Größte. Ich muss immer lachen, wenn ich Sie höre. Mhm. Das sagt Karl Valentin, mit Ihnen geht mir das genauso. Da war der Tischtuch zerschnitten und dann musste er natürlich in die innere Emigration gehen.
Der hat es nicht überlebt.
Und nach dem Krieg hat man auch nichts mehr getan, diesen großen Menschen. So wie man Franz Degenhardt, Dieter Süberg, auch Kurt Demmler.
Ja.
Es gibt eine Menge großer Künstler. Ich will jetzt mal vor allen Dingen Degenhardt und Süberg, weil ich die persönlich so liebe und schätze, ja, was alles getan wird. Jetzt wird alles getan, dass kein Brecht mehr auf die Bühne kommt. Merkst du das?
Ja.
Merkst du das gar nicht mehr,
wenn Brecht gespielt wird? Hast du völlig recht. Und man kommt nicht an sie ran, denn ein Haifisch ist kein Haifisch,
wenn man es nicht beweisen kann.
Augsburger, dieser Brecht, ja. Ein schöner Satz von ihm war, wenn Sie wollten ja unbedingt haben hier im Sozialismus und habe gesagt, wenn Sie den Sozialismus haben wollen, müssen Sie aber auch dafür bezahlen. Mich hat das manchmal dann auch verstört, als ich hörte, dass Hannes Wader Millionär geworden ist. Da dachte ich, das kann gar kein Kommunist mehr sein.
Ach Quatsch.
Ja, ist auch Quatsch. Ja. Hauptsache man trägt das Herz und setzt sich ein für die Leute.
Vor allem, was heißt Millionär? Die Klassenfrage beginnt beim Milliardär.
Mittlerweile.
Ja. Aber es ist ein Millionär, also Mittelstand brauchen wir auf unserer Seite. Je mehr Millionäre wir haben, die kapieren, dass die Arbeiterklasse der Pfeffer in der Geschichte ist. Ohne die Arbeiterklasse bewegt sich die Geschichte nicht.
Oder Handwerker.
Ja, oder, ja. Aber dann kapieren natürlich aber mit Handwerkerinnen, mit Künstlern, mit Wissenschaftlern ein Volksbündnis. Wir brauchen ein Volksbündnis gegen Jeff Bezos und Amazon.
Den militärisch-industriellen Komplex.
Komplex auch noch, ja,
klar. Ich staune, wie das geschafft wurde, immer wieder eben auch das Linke so zu zerlegen. Ich meine, wir haben jetzt immer geguckt, wen wir alles nicht dabei haben wollen, aber was können wir jetzt noch tun, um die Wahl? Ich meine, wir sind in 2 Wochen vor der Wahl.
Uwe, ich habe gestern wunderbar kleine Szene gesehen. Da hat die Baerbock gesprochen, dann hat die so mit so Leuten geredet, dann kommt so ein altes Mütterlein.
Ja.
Und sagt, ich will was sagen. Ich kann mir die Grünen nicht leisten. Sie sind mir zu teuer.
Wunderbar. Ja. Nicht für unser Eins.
Weil die 2/3 der Menschen leben in Städten und Dörfern unter 100.000 Einwohnern. Wenn du denen sagst, steigt auf Öffi, da fährt der Bus 2-mal ins Dorf rein und 1-mal raus. Fertig.
Naja, und wir reden auch ständig immer nur über den Klimawandel und der Klimawandel und dem ist alles unterzuordnen, der Klimawandel. Aber wir könnten ja auch mal reden, dass der Wandel in der Gesellschaft, im Miteinander, also ja, ich wäre auch pass erstaunt, in deiner Biografie durfte ich lesen, dass der Fadi links außen war.
Fußball? Ja, beim FSV Frankfurt, ja.
Das sind doch wichtige Themen.
Ja, ja.
Großartig. Und dein Opa war in Buchenwald. Na hallo. Also, dann bist du im wahrsten Sinne des Wortes betroffen.
Ich komme ja jetzt gerade vom Buchenwald her. Ja. Ich bin seit meinem 16., 17. Lebensjahr, glaube ich, fast jedes Jahr da.
Mhm. Und warum gestern? War da Befreiung?
Die mussten das wegen Corona im April, den Selbstbefreiungstag, absagen und haben das jetzt geschoben auf den Tag, an dem 8000 sowjetische Kriegsgefangene dort erschossen wurden.
An einem Tag?
Angeliefert und dann in den Tagen drauf erschossen wurden.
Unfassbar, ja, unfassbar. Nein, auch deswegen ist ja diese Losung, mit der wir hier auch im Osten, die haben uns zwar traktiert damit, aber das ist hängen geblieben, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Und wie hier die Spuren verwischt werden, ob das nun der 11. September ist, wie geschickt das Großkapital vorgeht, damit man nicht heranschauen kann oder zu ihnen, wer diese ganzen Kriege letzten Endes finanziert. Ne, es geht ja immer nur darum, Kriege.
Und wer davon profitiert.
Ja, Wachstum, Kriege, und bleibt uns denn nichts weiter übrig, als immer zuzuschauen und dass die Leute gegeneinander aufgehetzt werden? Das ist für mich, wo ich sage...
Fand immer gegen Russland. Serbien muss Serbien, ja. Jeder Schuss ein Russ.
Ja.
Das hält sich über 120 Jahre.
Und jeder Stoß ein Franzos.
Ein Franzos. Mhm.
Und jetzt wollen sie an die Bodenschätze von Russland ran.
Na klar, das wollen sie immer. Es gibt einen Vortrag von Hermann Josef Abs, damals noch Auslandschef.
Hast du nicht einen Film gemacht?
Ja, ich habe ein Theaterstück geschrieben. Film, das wurde verfilmt. Da hält er auf Juni 41 eine Rede vor Reichswirtschaftsführern und rechnet denen vor unter dem Titel Saldo Clearing, dass man durch den Überfall auf die Sowjetunion die Schulden von zwei Weltkriegen mit einem Mal auf Null stellen kann. Und durch die Gas-, Erdölvorkommen und die Menschenausbeutung.
Und die Kornkammer. Und Ukraine als Kornkammer, ja, die vorher Stalin schon...
War schon immer der Plan. Unter faschistischen Zeiten von einer Art EU geträumt, in der die Deutschen den Ton angeben.
Und 60% der AfD waren ehemals
alle CDU.
Ja. Klar, aber ja auch 20% der Linken. Man darf das auch nicht vergessen.
Weiß das. Der Gauland war ja in Frankfurt, wo ich Juso-Vorsitzender war und Kultur gemacht habe, war er schon, wenn ab 16 Uhr Johnny Walker beim Oberbürgermeister, CDU-Oberbürgermeister zu Gast war, dann machte Alexander Gauland die Frankfurter Oberbürgermeisterei. Und später, als Walter Ballmann Ministerpräsident von Hessen wurde und Johnny Walker kam da auch immer so am Nachmittag vorbei. Und wenn der dann seinem Delirium verschwunden war, machte Alexander Gauland die Politik. Und wenn du irgendwas wolltest, dann bist du zu Alexander Gauland gegangen, der übrigens damals ein liberaler CDU-Mann war. Das muss ich einfach sagen. Also der auch das Römerberg-Bündnis gegen die Nazis mit unterstützt hatte.
Getragen hat.
Und dann irgendwann ist der halt tief verletzt gewesen, weil ihn keiner mehr haben wollte. War dann in der Märkischen Oder-Zeitung Chefredakteur, hat da übrigens sehr vernünftige Interviews. Ich habe auch mal ein Interview mit ihm geführt, das war fair. Absolut fair. Und dann wollten sie ihn für nichts mehr haben und dann ist es, wollte ich doch mal sehen, hat die AfD gegründet aus Rache. Aber man kann es ihm nicht verdenken, nur ein Nazi ist das nicht.
Oh, um Gottes Willen. Ich meine, ich finde auch, man sollte mit diesen ganzen Begrifflichkeiten, alles, was sich in dieser Zeit abgespielt hat, ganz, ganz vorsichtig umgehen, weil das entwertet letzten Endes.
Ja, und bagatellisiert. Der Faschismus, der kann immer wiederkommen, nur ob er noch mal nationalistisch oder völkisch wiederkommt, ist die große Frage. Ich würde eher sagen, Jeff Bezos, Amazon, Google, da liegt schon eine Menge
nach
Potenzial
dem Motto,
in die Richtung.
Wenn es mit dem Nationalsozialismus nicht geklappt hat, versuchen wir jetzt mal den globalen Sozialismus. Ne? Klaus Schwab.
Also Sozialismus hatten weder die Nazis zu tun, noch Klaus Schwab was zu tun. Er schreibt da irgendeinen, ich bin übrigens auch bei Klaus Schwab der Meinung, dass der etwas überdämonisiert wird. Mhm. Also Great Reset, ich habe das ja gelesen, ich glaube, dass an sowas auch gestrickt wird von manchen Leuten, aber es ist nicht so, dass jetzt Klaus Schwab auf den Knopf drückt und dann kommt der Faschismus von der Seite oder so, glaube ich alles nicht. Ich glaube, das ist viel komplizierter und im Grunde genommen, man kann es sich einfach vorstellen. Es geht immer um Monopolprofite.
Macht.
Ja, um Monopolprofite. Also nicht um den kleinen Gewinn des Handwerksmeisters, der Fenster herstellt oder sonst was Vernünftiges tut. Sondern es geht um Leute, die Monopole haben, Waffensysteme verkaufen wollen, etc. etc. etc.
Ist es vielleicht sogar eine Verschleierungstaktik seitens der Bundesregierung nach dem Motto, also wir können gar nicht mehr ankommen. Danke, lieber Rainer, hat hervorragend geschmunken.
Das kann ich ausdrücklich bestätigen.
Wir können gar nicht mehr ankommen gegen Amazon bzw. BlackRock, weil die haben 9,1 Billionen auf der Habenseite und wir im nächsten Jahr können ausgeben als Bundesrepublik Deutschland 383 Milliarden. Da weißt du doch, wer hier Koch und wer Kellner ist. Haben die Nationalstaaten ausgedient?
Uwe, haben sie nicht.
Das glaube ich auch.
Haben sie überhaupt nicht. Und stell dir mal vor, es gäbe eine Möglichkeit, die gibt es rechtlich. Also gesetzlich kannst du fast alles machen. Amazon zu enteignen. Und es der Post, der Deutschen Post, überzuhelfen. Also sagen, die Deutsche Post bekommt wieder das alte Monopol, das Kommunikation, Verbreitung und so weiter und so weiter. Der Staat würde Geld verdienen. Natürlich dürften sie dann keine Dorftrottel, die in den Parteien nichts geworden sind, an die Spitze der Post setzen. Das haben sie immer gemacht. Das Problem der Staatsbetriebe war, wer in den Parteien nichts mehr getaucht hat, wenn man loswerden wollte, setzte man dann irgendwie entweder zur neuen Heimat oder dahin. Die konnten alle nicht richtig was. Eigentlich haben Linke es dann gewonnen, wenn gute Betriebswirte, Leute, die gut managen können, an die Spitze öffentlicher Betriebe kommen. Das ist eigentlich der Traum. Das ist mein Traum. Also mein Traum ist, die großen Konzerne vergesellschaften, aber die besten Manager an die Spitze setzen und nicht ausgediente Parteipolitiker. Also wenn man das so machen würde, würde die auch ein Herz haben. Es gibt Leute.
Also Klaus Wieselski an die Spitze
der Bahn. Das ist goldrichtig, hast du völlig recht. Oder damals der Herrhausen.
Ja.
Warum ist denn der ermordet worden?
Ich glaube, bestimmt er wollte nicht, die Dritte Welt entschulden.
Ja, bestimmt nicht von der Roten Armee. Ganz gewiss nicht von der Roten Armee-Fraktion, ja. Aber du hast mit dem Wieselski hast du völlig recht. Es gibt gute Leute. Sarah Wagenknecht könnte einen großen Betrieb ganz gewiss leiten und wäre auch die Autorität, die es könnte. Übrigens wäre sie auch die ideale Kanzlerkandidatin. Da brauchen wir uns die Langeweile mit Baerbock, Laschet und Scholz nicht anzutun.
Nein, es gibt vor allen Dingen Stimmen, die sind fürs menschliche Ohr nicht geeignet. Also ich ertrage dieses Bundesschnatschen, dieses Nack, 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 Nack. Du kannst ja hinter allem, was die Frau sagt, Nack, 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 hinten dran setzen. Und das ist eine Zumutung. Der Sachse sagt, das ist eine Zumutung. Ja. Und die tut mir, ich muss mal auch sagen, als Mensch, mir tut die auch leid, weil die völlig überfordert ist, jetzt schon, und sie ist ja noch nicht einmal. Ja? Und wenn jemand in dem
sie auch nicht.
Nein, aber wir sind ja wirklich in einer verzweifelten Lage und wir wollen jetzt auch nicht vorgreifen, was geschehen wird, aber wir dürfen ja von einem Deutschland träumen, was friedliebend bleibt. Ich meine, bis hin auch diesen Irrsinn, denke an die KSK, wo sie gesagt haben, das sind eine Nazi-Truppe, die müssen wir auflösen. Ja, erinnere dich an 70.000 Schuss Munition und 40 Kilo TNT. Dann kam raus, naja, es kann aber auch sein, es war ein Buchungsfehler. Also ich habe manchmal den Eindruck, dieses Land befindet sich in Auflösung. Und sind das nur wir alleine oder wird da dran gedreht? Also,
Uwe, danke. Es wird immer dran gedreht. Und es ist kommt auch immer von alleine. Vielen Dank.
Das Deutsche und das Japanische, die haben viel miteinander gemeinsam.
Also es wird vieles gedreht. Ich glaube auch, ich bin ja absolut Verschwörungstheoretiker.
Sehr gut, sehr sympathisch.
Ich bin aber nur dann Verschwörungstheoretiker, wenn die Theorie auch stimmt. Also Sender Gleiwitz, wo sie versucht haben, wo sie Buchenwald-Häftlinge in Wehrmachtsuniformen tot erschossen haben, da hingelegt haben, dann gesagt haben, polnische Freischärler hätten die erschossen und dann kam ja die Hitlerrede, ab so und so viel Uhr wird zurückgeschossen. Oder der CIA, der verbreitet hat, dass irgendwelches Massenvernichtungsmaterial im Irak liegt und dann haben die Amerikaner rückten ein und haben gebuddelt und dann haben sie keine Massenvernichtung, aber sie haben nordamerikanisches Erdöl gefunden und haben gesagt, das ist ja unser Erdöl, wie kommt das hier in den irakischen Sand?
Ja.
Und haben das dann schön wieder in die USA transportiert. Und diese ganzen Geschichten, da gibt es Verschwörungen und natürlich entstanden ist ja die Conspiracy Theory, als die Leute sich erdreistet haben, dem CIA nicht zu glauben, dass der kubanische Geheimdienst Kennedy erschossen hat. Ja, das war ja die Theorie, die haben sie überall verbreitet, Fidel Castro hätte sich jetzt gerecht. Fidel Castro hatte ein großes Interesse daran, dass John F. Kennedy Präsident bleibt. Ja, der wollte das nicht. Und dann irgendwann kamen Leute dahinter, Lee Harvey Oswald, also der Schütze, angebliche Schütze, habe Kontakte zum kubanischen Geheimdienst. Was und dann sagten Leute, das kann irgendwie nicht stimmen. Dann kam die Theorie, die Theorie, die Theorie. Und dann kam der CIA, wer das anzweifelt,
ja,
dass der kubanische Geheimdienst war. Und sogar noch glaubt der CIA und die eigene Regierung von Lyndon B. Johnson hätte ihre Finger drin gehabt. Der ist ein Verschwörungstheoretiker.
Ja.
Da kam das zum ersten Mal auf.
Ja. Mich erinnert das, das sind so Fragen, die man beantwortet, die noch gar keiner gestellt hat. Und dann, also nach dem Motto, ja, wehe, du sagst das. Und bei mir war es so, weil du es gerade sagst, mir wurde gesagt, also wenn ich daran zweifle, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk staatsfern ist, dann kann man mit mir nicht mehr arbeiten. Das ist mein Humor. Das gefällt mir außerordentlich gut. Ja, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ich meine, was ist das für ein Land?
Gut.
70% haben Angst, ihre Meinung zu sagen.
Trotzdem, Uwe,
hallo.
Ich muss mich jetzt bei dir ein bisschen unbeliebt machen. Also ich fand es ganz furchtbar und erniedrigend, wie du da behandelt wurdest. Und ich finde auch viele Umgangsweisen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ich finde diesen Klaus Kleber schrecklich, finde Marionetta Slomka, ich nenne die ja Marionetta,
das hast du schrecklich. Von mir übernommen, Marionetta.
Hast du gesagt?
Mhm.
Ich habe das.
Es
liegt nahe. Ich finde die alle ganz furchtbar.
Wir brauchen den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk. Das wollte ich sagen. Und ich bin dafür, dass die GEZ-Gebühren, die müssen natürlich sozial gestaffelt werden.
Ja.
Das ist der entscheidende Punkt.
Ja.
Aber da, wenn da immer von rechts kommt, das sind Zwangsgebühren und so. Also die Zwangsgebühr bei RTL und Sat.1 zahlen wir in der Werbung. Das sind auch Zwangsgebühren. Ja? Also wenn da irgendwelche Papiertaschentücher beworben werden und dann sind das, muss ich mir den Scheiß angucken. Jeder Krimi wird dreimal, viermal in jeder Viertelstunde unterbrochen mit irgendwelcher Werbung. Das ist auch Zwangsgebühr.
Also für mich ist, ja, da gebe ich dir völlig recht, für mich ist also diese Privatsender, das ertrage ich nicht. Ich will mich jetzt auch nicht über die auslassen oder so, aber für mich ist das alles Ablenkung vom Klassenkampf. In der Zeit passiert nichts, da sind die schön abgelenkt, haben ihre...
Aber Uwe, es gibt eine Ausnahme, Servus TV.
Ah ja, da war ich noch nicht.
In Österreich. Mhm. Ein Privatsender von diesem Red Bull-Typen. Mhm. Und muss ehrlich sagen, die trauen sich was. Die trauen sich was. Auch in der Corona-Frage. Ich meine, es ist ja jetzt ein Unding, dass ich Markus Lanz in Schutz nehme, wenn er von diesem Staatskabarettisten Böhmermann angegiftet wird.
Ja, der hat kein Herz, der
weil Böhmermann. Weil er Kekulé und Kukulé und den Streeck eingeladen hat. So unglaublich. Hier sollen kritische Frager, es sei unmenschlich, die zu Wort kommen zu lassen. Menschenfeindlich, die zu Wort kommen zu lassen, sagt der Böhmermann. Was ist das für eine Mätresse, dieser Typ? Ich meine, ich habe bei dem noch nicht einmal gelacht. Ja, es gelingt mir nicht zu lachen.
Naja, ich habe manchmal den Eindruck, da fehlt auch Herz. Also Empathie, Mitempfinden.
Der ist so selbstverliebt in seine, dass er bei den Herrschenden jetzt jagen darf. Er darf jetzt Minderheiten jagen. Das erfüllt den mit einer solchen Libido.
Ich werde ihn mal einladen, vielleicht kommt er. Ja.
Der kommt nicht.
Denkst du nie?
Nein, der kommt nicht.
Also ich fand das übrigens auch ganz toll, denn ich sage nochmal, du warst gestern in Buchenwald und es gibt so Dinge, die müssen wir immer wieder ansprechen, auch damit sie nicht in Vergessenheit geraten,
ja,
weil wer nicht weiß, woher er kommt, weiß auch nicht, wohin die Reise geht. Und dass du heute zum 12. September dann noch hierher gefahren bist, kann ich nur sagen, danke. Und wenn
danke, dass du mich eingeladen hast.
Für mich sind Menschen interessant und mir ist erstmal völlig egal, welcher Religion der angehört oder welcher Partei. Er muss interessant sein und vielleicht kann man sich sogar auch streiten mit dem, das wäre doch auch nicht schlecht. Hat denn die Linke überhaupt Fehler gemacht, dass wir jetzt bei 5% rumkrebsen?
Oh ja.
Also ohne jetzt Personen zu nennen, aber...
Ich war ja mal eine Zeit lang mit dem Wahlkampf betraut. Waren wir ja nicht ganz erfolglos. Auf jeden Fall, seitdem ich weiß, dass die Amis abziehen, ein Plakat, einen Auftrag geben, was während dieses Desasters, was zu erwarten war. Es kam ja nicht... wie über spontaner Eishagel runter, dass es eine Katastrophe gibt, wenn die Amis abziehen. Mhm. Und wenn da Plakate geklebt hätten, genau während dieser Zeit, keine weitere US-Gefolgschaft in NATO-Kriege.
Ja, ja, ja.
Und dann Mali, Jemen, die ganzen Länder, wo wir alle noch Auslandseinsätze unterhalten, da drin, dann hätten wir ganz anders dagestanden. Hätten wir Sarah Wagenknecht als Kanzlerkandidatin.
Ja, stimmt. Warum eigentlich nicht? No, ja. Die anderen machen sich
also meine, wenn, die kleinste wenn Opposition. Wenn Baerbock ein Leichtgewicht.
Die kleinste Oppositionspartei, aber haben einen Kanzlerkandidaten. Ich habe auch manchmal den Eindruck, bitte korrigier mich, aber die Presse schreibt sich auch was zurecht, wie sie es gerne hätten.
Na klar.
Also diese vierte Gewalt, die Presse ist wichtig, aber manchmal habe ich so den Eindruck, als ob die bestimmen, welche Richtung das hier nimmt.
Uwe, wir hatten in Westdeutschland Hajo Friedrichs, Günther Gauss. Mhm. Wir hatten großartige Journalisten, die Russland-Korrespondentin.
Ja, Chronisch Malz.
Ja. Großartige Journalisten, alle raus, also die sind gestorben, alle rausgesondert. Ja. So was lassen sie nicht wieder zu. Das ist schon ein richtiges
Klaus
Problem.
Klaus Bettnartz,
genau.
Ja, du musst ja heute sozusagen als Ankermann im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wie beim ZDF sogar wie Klaus Kleber Mitglied der Atlantikbrücke sein, wo ich sage, das dürfte nun überhaupt nicht geschehen. Also wenn ich neutral versuche, und ich muss mal auf der anderen Seite, das ist natürlich auch eine Dialektik, ich erwarte von einem Journalisten, dass er eine Haltung hat.
Eine kritische Frage stellen.
Ja, und auch eine parteiliche Haltung
hat. Ich habe jetzt mit dem Boris Reitschuster da gesprochen. Der stellt kritische Fragen. Das ist so ähnlich wie die Tragik mit dem Böhmermann.
Ja.
Da sitzt dieser Thilo Jung, jung und naiv. Und weil der jetzt merkt, der Reitschuster nimmt ihm die Butter vom Brot und stellt jetzt die kritischen Fragen, die er früher gestellt hat, sagt er, der muss ausgeschlossen werden aus der Bundespressekonferenz. Ich meine, wo kommen wir denn dahin? Überall werden kritische Kräfte ausgeschlossen, rausgedrückt, darf man nicht einladen, der Lanz wird angegriffen. Also
sind das Zeichen totalitärer Strukturen?
Es sind,
bewegen wir uns dahin? Und die Frage, warum? Hat es mit Ökonomie zu tun?
Wenn du nicht dich gründlich in bestimmte Probleme reindenkst, dann sind die einfachen Varianten Verdrängung, weg, ausgrenzen. Dann willst du mit Fragen nichts mehr zu tun haben. Wer sich mit komplizierten Vorgängen an der Börse, in der Geostrategie, also auf der Weltkarte, auseinandersetzt, wer sich wirklich anguckt, was in Russland, was in China passiert, wer sich auch anguckt, was in Israel passiert, also wer sich differenziert mit Dingen befasst, der freut sich drüber, wenn er einen Widerpart hat, der ihm klug widerspricht. Weil dann lernt er, noch besser zu argumentieren.
Dialektisch
zu denken. Genau, um ein gewisses Sendeformat hier mal zu loben. Und dann grenzt man nicht aus. Und wer das scheut, und die jetzige Journalistengeneration ist extrem ungebildet, teilweise auch schlecht bezahlt, also die Bezahlung hat nachgelassen, die haben auch wenig Zeit, die haben wenig, also das meine ich auch mit Bezahlung, wenig Hilfskräfte, die ihnen mal gründlich gegenrecherchieren oder so. Und dann sitzen natürlich die Lobbys direkt in den Vorzimmern.
Also Bild-Zeitung ist jetzt kritisch.
Ja, die ist ja in Corona-Fragen plötzlich kritisch. Ja,
ja jetzt das, auch.
Seitdem ich mal den Heiko Maas als gut gestylten NATO-Strichjungen bezeichnet hatte.
Dass du es auch noch wiederholst, Dieter.
Ich habe das ja dann abgemildert in NATO-Strichmännchen. Aber bei gut gestylt bleibe ich. Seitdem, ich war ganz oft bei Will und ganz oft bei Maischberger, werde ich in keine Talkshow mehr eingeladen.
Du bist also auch zur Unperson.
Das sind natürlich auch Leute im Bundesnachrichtendienst, die Einfluss auf bestimmte Redaktionen haben.
Ja,
indirekt, nicht direkt, nicht per Befehl, aber durch schlechtes Reden und gucken Sie mal die Wikipedia-Einträge, bei dem sind doch ganz furchtbar und gucken Sie mal das und gucken Sie mal das. Wollen Sie wirklich, dass der Shitstorm über Ihre Redaktion, Ihre Sendung kommt? Oder lassen Sie lieber die Finger von solchen
Wikipedia, Leuten? Ja, Wikipedia ist ja auch also atemberaubend, das ist ja wie ein Dossier, das ist ja wie Staatssicherheit gedruckt.
Ja, genau.
Und was da für Leute auch schreiben dürfen,
ja, klar.
Viel Feind, viel Ehr. Naja, aber muss denn, ich meine, lieber Dieter, du bist jetzt 71, das ist noch nicht alt, du machst Liegestütze.
Gott vergesse.
Woher kommt deine Kraft, dieses Glauben daran, dass die Welt eine bessere werden muss?
Nicht
vom Glauben. Nicht irgendwann mal müde?
Nicht vom Glauben.
Nein?
Ohne Glauben.
Ja, vom Wissen kann es nicht kommen. Weil
Doch. Nicht vom Glauben. Aber in dem Moment, wo ich weiß, dass der Kampf immer um die Mehrarbeit der Arbeitskräfte geführt wird, dass das eigentlich die Geschichte treibt. That makes it work. Das ganze System funktioniert, indem die einen scharf sind auf die Mehrarbeit und den Mehrwert und dann den Profit aus den Arbeitskräften.
Aber die Arbeitskräfte braucht jetzt, man doch gar nicht mehr.
Das stimmt nicht. Am Ende gibt es nicht, wird der Kapitalist das Auto nicht herstellen, ob es Elektroauto ist oder Verbrennungsmotor.
Die Hallen sind leer.
Ja, der wird es trotzdem müssen. Du musst ja die Arbeitszeit verkürzen irgendwie. Aber du musst es trotzdem, wird der Kapitalist es nicht selber können. Er braucht dazu andere. In dem Moment, wo er das tut, und jetzt gehen die Gewerkschaften alle in die Knie und er macht sie kaputt, dann wird er so frech, dass er am Ende immer mehr Lohn will. Weil jeder Einzelkapitalist will ja mehr Lohn kürzen und mehr Profit, klar. Das wird die Kaufkraft derer, die dann die Waren kaufen sollen, die jetzt schneller produziert werden, perfekter, technisch besser produziert werden, wird die Kaufkraft derer natürlich herabsetzen. Wo die Löhne sinken, sinkt die Kaufkraft. Und deswegen wird es dann einen Widerstand geben. Irgendwann kommt ein Punkt, wo sie so frech werden gegenüber den arbeitenden Menschen, dass sie überziehen. Müssen sie. Sie müssen, um ihre Profitrate oben zu halten oder steigern zu können, frech sein, dreist sein, unverschämt werden. Und diesen Punkt, das ist kein Glaube, den wird es immer geben. Den gab es immer in der Geschichte. Und immer sind dann solche Systeme ins kurze Gras oder ins hohe Gras gekommen, wie man sieht, oder ins tiefe Wasser gekommen. Die haben immer Probleme gehabt, immer Krisen gehabt, schwere Krisen gehabt. Und diese Krisen konnte der Kapitalismus eine Zeit lang austarieren, indem er Geld gedruckt hat. Wir sind hier am Ende, wir können nicht weitere Negativzinsen.
Zyklische Krise des Kapitals. Ich habe ja den Begriff geprägt, das, was wir erleben, ist keine Corona-Krise, sondern eine Kapitalismus-Insolvenz-Verschleppung.
Guter Satz.
Ja, also einfach vom Wort her, dass ich sage, Leute, also wie geschickt die auch vorgehen, ne? Und das sind schon Strategen und die machen das schon clever.
Und auch Geheimdienste.
Und auch geheime Dienste, ja. Ja, und ich, wie gesagt, also mein Gott, mich erinnert das, was im Moment jetzt hier vorgeht, an Zeiten, die ich alle schon erlebt habe. Dieses in die Köpfe hineingucken wollen, dieses, was hast du gerade gesagt, mit denen trifft man sich nicht. Das ist atemberaubend. Und deswegen sage ich eben, oder frage eben auch, woher ziehst du deine Kraft? Also du machst ja auch weiter. Trittst du dieses Jahr nochmal an zur Bundestagswahl?
Ja, aber auf einem wackeligen Platz. Ich bin sehr nah bei Sacha Wagenknecht. Und wenn wir nicht sehr viele Stimmen bekommen, dann bin ich draußen. Das ist Platz 5 in Niedersachsen. Wir haben bis für 5 drin. Aber sie haben mich schon abgestraft dafür, dass ich Sarah 16 Jahre im Bundestag immer unterstützt habe. Aber ich trete wieder an, ja.
Also dieses Hauptsache, wir sind jetzt mit dabei, wo ich sage, nee, lieber bin ich nicht dabei, aber ich setze mich, verrate nicht die Werte. Also ich mache mir riesige Sorgen und verstehe nicht, warum es die Linke nicht schafft, mehr Nektar zu saugen aus diesem Zusammenbruch des Systems.
Naja, du...
Zumal ja auch, entschuldige, 90% der Volontäre Grüne und Links in den Medien fokussieren und favoritisieren.
Nein.
Okay.
Nein.
Fake News.
Es gibt eine Untersuchung, die ist jetzt, glaube ich, 4 Jahre alt. Die wird sich nicht groß geändert haben. Da haben die Grünen, obwohl schwächste Partei im Bundestag, kleinste Partei im Bundestag, damals, ich glaube, 24% aller politischen Journalisten in Berlin auf ihrer Seite gehabt. Und die Linke mit 9, so und so viel, und irgendwann mal hatten sie auch 12%, er hatte 2%. Also die Anhänger unter den politischen Journalisten in Berlin, das liegt daran, dass das Wohlergehen des Journalisten natürlich unter einer linken Stärkung leiden würde, denn dann müssten sie lesen. sie müssten sich bilden. Mhm. Also Klaus Kleber dürfte nicht mehr aus der Hüfte ballern und glauben, er ist der Schöpfer aller Dinge, sondern müsste auch mal ein Buch in die Hand nehmen, was nicht seiner Geisteshaltung entspricht, und mal was von jemand ganz anderem lesen, um auch in dessen Denken reinzukommen. Also es ist schwer vorstellbar, aber er müsste das. Das heißt, die haben eine interne Abwehr gegen Linke.
Entschuldige, also wenn ich beim WDR den Chefkommentator sehe, Reitzle, das ist Antifa.
Ja, Antifa, Antideutsch.
Das hat nichts mit...
hat doch nichts mit links zu tun.
Ja, das ist ja hochinteressant.
Die Antifa ist zum großen Teil, die autonome Antifa, soweit sie antideutsch ist, eine Hilfstruppe des CIA. Die tarnen sich ein bisschen links, um dich und mich und andere kaputt zu machen. Sagen sie, wir sind die Antifa. In Wirklichkeit geht es ihnen nur darum, dass Leute, die den Kapitalismus kritisieren, dann irgendeine Schelle um den Hals gehängt bekommen. Und das machen sie erfolgreich mit vielen, mit ganz, ganz vielen. Also was Leute schon, musst du dir mal vorstellen, Wolfgang Gehrke, Leute, die Abraham Meltzer, der ein jüdisches Kind, was im Gulag, sowjetischen Gulag geboren wurde, dessen Vater Josef Meltzer hier in der Frankfurt, der wird als Antisemit bezeichnet.
Das ist auch sowas, wo du
sagst. Unglaublich. Ja. Ich meine, so diese Wortverdrehung kannst du bei George Orwell nachlesen. Da wird aus dem Kriegsministerium ein Friedensministerium, und so machen sie aus Leuten dann eben, und dazu brauchen sie eine verkleidete Antifa. Die wirklichen Antifaschisten, die gestern in Buchenwald waren.
Danke.
Ja, die wirklichen, da waren ja die Lagergemeinschaft. Ja. War ja da, die Lagergemeinschaft Buchenwald war ja
wie
da.
Wie viel gibt es noch?
Waren da gestern so 50, 60 Leute beisammen, ältere meistens, alles auch Kinder von Spanienkämpfern, die im spanischen Bürgerkrieg gegen Faschismus und Franco gekämpft haben, die sehen das alle so wie wir. Das ist nur eine Erfindung dieser Ruhrbarone und teilweise der Taz und teilweise der Jungle World, schreckliche Zeitungen. Also ich lese die ja gelegentlich, weil ich mir schon das auch mal angucke, was die ganz andere Seite denkt. Aber das sind CIA-Büeteurs. Das sind, also nicht die Taz jetzt insgesamt, aber da gibt es Beiträge, die sind so aggressiv geschrieben, wie sie Henry Kissinger hätte schreiben können.
Ja. 11. September, ne, gab es ja eben auch Staatsterror, Chile, Victor Jara, das ist die Zeit, also ich war 10 Jahre, werden wir nie vergessen, Pablo Neruda, Luis Corvalan, Allende haben sie aus dem Amt gebombt, weil er den Kindern einen halben Liter Milch zugestanden hat, kostenlos. Und die Amerikaner, darf man auch nicht ganz vergessen, brauchten das Kupfer für ihre Bomben. Das ist heute alles nicht mehr wahr, niemand erinnert daran. Also ich sage nochmal, dieses Durchbrechen, dieses immer, jeder vierte Arbeiter in Amerika, in den Vereinigten Staaten, arbeitet für die Rüstung. Wir könnten doch alle in Saus und Braus leben, wenn dieser Irrsinn mit diesem Scheiß Rüstung, ne, Profit, und dann werden sie zerstört und dann wird an den Feind verkauft und der Freund kriegt sie, oh, weil der Waffe ist das egal. Und irgendjemand hat jetzt mal gesagt, da war ich fast erstaunt und fast erschrocken, wirklich. Der sagte, Uwe, ich nenne die Quelle aber nicht. Aber ich fand es zumindest interessant, mal sich damit zu beschäftigen. Der hat gesagt, wenn KI, also die künstliche Intelligenz, weiter gewesen wäre, dann hätte es Krieg gegeben. Und so hat man es nochmal mit Corona probiert. Ob das jetzt stimmt oder nicht, aber man kann sich damit mal beschäftigen. Und zu einer freien Gesellschaft gehört, dass man darüber mal spricht.
In der Corona-Krise sind so viele Dinge. Ich habe dir das ja genannt, wenn die alten Risikogruppen sind, warum senkt man nicht das Renteneintrittsalter? Jetzt, jetzt wollen Wolfgang Kubicki von der FDP und ich wollen gemeinsam, dass diese Antikörpertests kostenlos werden. Mhm. Jetzt machen sie nicht kostenlos. Warum? Weil du beim Antikörpertest, da hast du Antikörper. Wenn du Antikörper hast,
brauchst du eine bestimmte
Menge, oder du bist vielleicht mit dem russischen Impfstoff geimpft, wie ich. Hm. Ich bin ja mit Sputnik geimpft. Ja,
man merkt das auch an deinen Aussagen.
Man merkt das, gell? Und dann ich bin in Moskau geimpft und in San Marino geimpft. Der Antikörper ist völlig egal, von welchem Impfstoff er kommt. Den Antikörper misst du. Das heißt, du kannst nicht mehr mit dem Verbot des russischen Impfstoffs arbeiten oder des chinesischen Impfstoffs oder des kubanischen Impfstoffs. Du kann auch unbemerkt genesen sein, das kann auch sein, du hattest das,
was für hast ein gar schönes nicht gemerkt. Wort, unbemerkt
natürlich, genesen. Natürlich, klar, ja. Du hast es vielleicht gar nicht also gemerkt und hast die Krankheit gehabt und hast jetzt deine Antikörper. Ja? Nein, es soll jetzt sogar noch der Test, der Schnelltest abgeschafft werden. Mhm. Also wir bewegen uns wirklich in völlig abenteuerliche Zeiten, die George Orwell in 1984 in diesem furchterregenden Roman geschrieben hat.
Nicht zu vergessen Jens Spahn mit diesem großartigen Satz, also wenn wir jetzt auch noch die Genesenden testen, dann hört die Pandemie nie auf. Ja. Das ist Negation der Negation.
Ja, ja, ja.
Also sie glauben ihre eigenen Irrsinn.
Ja, ja.
Und das ist, da wird ja
immer Nein, Angst. Aber Teil von ihnen
Und wir glaubt, sind nicht mehr in einer Pandemie, weil das siehst du schon daran, weil das mit den Zahlen, ich meine, wenn die über die Hälfte, wir sind gleich über 60% geimpft sind, müsste ja auch die Ansteckungsgefahr um die Hälfte sinken, aber sie steigt ums
Doppelte. Nein, jetzt kommen sie und sagen, auch wenn du geimpft bist, kannst du die Krankheit ja übertragen. Vorher haben sie gesagt, du musst die Allgemeinheit schützen und impfe dich. Jetzt heißt es, aha, selbst wenn du geimpft bist, schützt du nicht die Allgemeinheit, du überträgst die Krankheit trotzdem noch. Also sie widersprechen sich in einem Maß. Denk nur dran, wie sie uns erzählt haben, Masken helfen nichts. Zu einem Zeitpunkt, als wir keine Masken hatten. Da lagen die Masken da, wo sie in Deutschland hingehören, nämlich in Peking. Ja, weil wir natürlich dachten, beim Chinesen ist das viel billiger, wenn das da liegt, weil da guckt ja auch keiner hin. Normalerweise musst du die Masken alle 2 bis 3 Jahre austauschen. Ob der Chinese das jetzt macht oder ob der es nicht macht, scheiß der Hund drauf. Die lagen halt da und dann kannst du Geld sparen. Am 9. April verkündete dieser Andi B. Scheuer dann im Bundestag, am 9. April letzten Jahres. Es hätte sich jetzt, die Pandemie ist im Dezember davor angemeldet worden, der erste Zug in Peking mit Schutzbegleitung in Richtung Deutschland in Bewegung gesetzt.
Und du darfst nie vergessen, dass der Markus Söder medienwirksam persönlich die Masken abgeholt hat auf dem Flughafen.
Ach ja, und wie er da stand.
Franz Josef Strauß.
Der hatte noch vorher gesagt, Spahn hatte, glaube ich, noch vorher gesagt, dass Corona nichts anderes ist wie eine besonders harmlose Grippe. Also widersprechen sich in einem fort. Wie gesagt, mit der Impferei, dann wird Sputnik nicht zugelassen. Es ist eine zum Himmel stinkende Sauerei, dass man BioNTech, mRNA-Impfstoffe, fixieren deine T-Leukozyten auf einen Typus von Erreger, in diesem Falle Corona. Das heißt, du reduzierst mit mRNA dein Immunsystem für andere Erreger. Dann ist das zwar sehr gut, wenn du Corona-Trost zu bekommen, aber sehr schlecht, wenn du jetzt eine bakteriologische Infektion bekommst. Dein Immunsystem wird geschwächt. Das habe ich ja alles mal ein bisschen studiert, aber auch relativ viel gelesen in dieser Richtung. Das heißt, mit mRNA kann man zwar eine Zuspitzung des Immunsystems bekommen, aber auf Kosten anderer Immunabwehr. Das ist nicht gut.
Und das lässt das man irgendwann nicht nach, das BioNTech-Gelümbe? Also ich meine, der Wirkstoff oder was da?
Weil ich habe also mal gelesen. Also du musst das so sehen. Natürlich, wenn du jetzt Antikörper hast, das gilt nicht für alle Viren und nicht für alle Erreger, aber für die allermeisten, dann bleibt dieses Gedächtnis in Form von angelernten T-Leukozyten in deinem Immunsystem. Bleibt drin. Es braucht dann eine gewisse Zeit, in der du sehr krank werden kannst. Insofern stimmt die Aussage, man könnte auch einen schweren Verlauf haben von 3 bis 4 Tagen, 5 Tagen, bis die Zahl wieder ansteigt. Oder so eine Woche oder so. Ja. Dann steigt die Zahl der Antikörper wieder an. Aber das Lernprogramm, die Qualität der Abwehr ist angelegt durch die Impfung. Ja. Du kannst das dann auffrischen und so, oder ich würde davor warnen. Nur im Moment haben wir doch angeblich steigende Inzidenzen und sinkende Todeszahlen. Hm. Über die Todeszahlen redet ja keiner mehr. Ja? Und ich frage mich mal eines, Uwe, mal ganz einfach, nur so ganz einfache Fragen. Wenn denn die Inzidenzwerte und die ganzen anderen Werte, früher hat man die R-Werte und den Wert, sich berechnen auf die Überlastung des Gesundheitssystems, sprich auf die intensiv. Intubation.
Und wer war denn verantwortlich dafür?
Warum steigern wir nicht einfach die Intensivbetten? Wenn das denn so ist, dass das ganze Problem gar nicht die Gesundheit ist, sondern das Gesundheitssystem, was überlastet wird. Nicht die Gesundheit und der Mensch wird überlastet, sondern unser Gesundheitssystem ist nicht ausgelegt für mehr. Warum steigern wir die nicht, wie Verdi das fordert, und haben eine Reserve dafür intensiv. Weil sie natürlich mit Knieoperationen und Schönheitsoperationen den privatisierten Kliniken mehr Geld verdienen als damit. Das ist ein ausgesprochen unrentabler Bereich. Das ist der Kern von dem ganzen Problem. Sie privatisieren die Kliniken, sie legen Kliniken still. Die blöde Bertelsmann Stiftung wollte noch, dass wir ein Drittel weiter an Kliniken kaputt machen. Und dann sagen sie, aber wir müssen jetzt diese Werte ins Zentrum setzen, weil sonst überlastet sich unser Gesundheitssystem. Statt einfach das Gesundheitssystem zu verbessern, ja, dann hätte man diese Fixierung nicht, wenn die Todeszahlen tatsächlich zurückgehen. Jetzt wird heute wurde dieser Wieler wieder gefragt, ja, was ist denn mit den Grippezahlen? Die tauchen ja plötzlich gar nicht mehr auf.
Nee, das
ist aber komisch. Sagt er, ja, schwer auseinanderzuhalten. Wir haben extrem wenig Grippe in den letzten 2 Jahren gehabt. Extrem wenig. Man kann das gar nicht so richtig auseinanderhalten. Ja, warum denn nicht? Also Holzauge sei wachsam. Die haben sich so in eine Hysterie hineingeredet.
Und dann darf man nicht vergessen,
dass sie jetzt nicht mehr rauskommen.
Ja.
Die Widersprüche sind so groß. Ich glaube nicht an eine Verschwörungstheorie. Nur die sind jetzt Gefangene ihrer eigenen Lügen.
In ihrer eigenen Argumentationskette, ja. Naja, und dann darf man eben auch nicht vergessen, hat übrigens gestern im Netz, dass die amerikanischen Geheimdienste doch forschen sollten in Wuhan, mit $600,000 unterstützt, was passiert, wenn sich Fledermausviren auf menschliche Viren übertragen wird. Also die haben daran studiert. Ja? Und ich meine, wenn man mal sich überlegt, das Opium sollte die Chinesen zerstören. Ja? Es gab ja mal Zeiten, da wollte man den gelben Mann krank machen.
Ah ja, das
war's. Na klar. Und was haben die haben gesagt? Pass mal auf, wir drehen das Ding rum. Und dann ist Amerika letzten Endes zum Beispiel oder die westliche Welt mit diesen Drogen überschwemmt worden. Ja, das ist also dann sozusagen, wenn du so willst, auch der Krieg wieder dorthin zurückgekehrt, die ihn ausgelöst haben. Und hier, China, ein kommunistisches Land, wendet kapitalistische Strukturen an.
Also es gibt einen Virologen, einen Biologen, nicht Virologen, Biologen. Es gibt übrigens viel zu viele Virologen im Fernsehen, viel zu wenig Soziologen.
Steckt aber auch das Wort Logen drin.
Ja gut, aber
von Loge.
Biologen und Soziologen können manchmal Dinge besser entscheiden als Virologen.
Ja.
Aber jedenfalls gibt es einen, der heißt Rob Wallace. Und der hat nachgewiesen, dass erstens die meisten Massentierhaltungen in der Gegend von Wuhan wem gehören? Goldman Sachs. Und zwar in einem Tauschhandel. Nach der Finanzkrise 2008 durften die da einsteigen und die Chinesen durften in einen anderen Bereich in den USA einsteigen. Und dass die Massentierhaltung verbunden mit dem Abholzen von Regenwäldern, wo die Viren in geschlossenen Systemen sind, und dadurch, dass man jetzt die Wälder kaputt macht, die Viren dann eben sich andere Wege suchen. Werte und Wege suchen, genau. Der hat das nachgewiesen. Ein ganz interessanter Mann hat im Freitag bei Jakob Augstein ein sehr gutes Interview geführt, wo er da auch mal darauf hinweist, dass da auch eine Verbindung ist.
Wir arbeiten am Ende zusammen.
Aber kannst du dir eigentlich vorstellen, warum weder im Kampf gegen den Islamismus, jetzt Taliban und so, noch im Kampf gegen den Virus, Deutschland, die USA, Russland und China zusammenarbeiten? Die arbeiten nicht zusammen. Kann man sich das vorstellen? Nee. Geht das in einen Kopf rein? Nee.
Wenn es um die Menschheit geht, ne, ja, wie sagt Stefan Zweig, ja, sie reden von Menschheit.
Ja.
Oder wer von Menschheit redet, ja, meint immer letzten Endes sich. Ja, Egoismus. Und man erkennt einen Menschen an der Tat und nicht an dem, was er redet. Reden tun
manchmal viele. Ist Reden aber auch eine Tat. Denk an Martin Luther, als er vor dem Kaiser stand.
Letzten Endes, das, was er gemacht hat, hat er auch die Kirche gespaltet. Ja,
gespalten. Aber
Gott sei Dank, muss man sagen.
Wollte ich auch sagen. Und dann, dass er da gestanden hat, ich glaube, die Tage davor, die Nächte davor, ging es ihm auch saudreckig. Ja. Aber der Martin Luther hat die Bibel vom Griechischen, Lateinischen ins Deutsche
gemeint. Damit man mal weiß, was dort, ja.
Und manchmal finde ich, so ja, auch für Marxisten, also meine Glaubensrichtung, wäre es ganz gut, man würde mal manche Theorien mal etwas popularisieren.
Aber Glaubensrichtung
und nicht,
war jetzt
ironisch. Und nicht die Schrift, ja klar, und nicht den Schriftgelehrten und hohe Priester. diese marxistische, wunderbare Theorie, die mir so viel geholfen hat. Du fragst, wo ich Kraft hernehme. Ja, aus dem dialektischen Materialismus von Bert Brecht, Karl Marx, Friedrich Engels, auch Lenin. Das hat mir immer sehr geholfen. Und dann die schönen Lieder von Brecht, du hast vorhin eins zitiert.
Ja.
Großartige Liebesgedichte.
Ja, Lyrik, Prosa, die. Ja, absolut.
Das gibt Kraft.
Für wen du auch alles geschrieben hast. Also, hast du noch Kontakt zu Heinz Rudolf?
Ja, ja, klar.
Bitte liebe Grüße.
Ja, ausrichten. Das mache ich gerne. Ja. Ja. Heinz ist großartiger Künstler.
Auch und eben auch ein guter Dialektiker, der dann auch manchmal ganz tolle Sachen sagt und dann falsch verstanden wird. Also, das ist, also ich wünschte mir auch ein bisschen mehr, ein bisschen einen freundlicheren, menschenzugewandteren. Also es kann nicht sein, dass man immer, hoffentlich sagt er jetzt nichts Falsches. Und wir sind Menschen, man darf auch mal was Falsches sagen. Hallo?
Nee, weißt du, wir haben uns alle getroffen. Also ich habe ja jetzt einiges auch für Dieter Hallervorden geschrieben und für andere. Als der Christian Wulff gefeiert hat, dass er seinen Prozess gewonnen hat. Mhm. Der musste ja zurücktreten unter dem Druck von Medien, die wie eine Meute über den hergefallen waren. Ja, wegen dem Bobbycar angegriffen, dass er das als korruptives Geschenk angenommen hat. Und der Christian, also war mein politischer Gegner in Niedersachsen, wo ich für die Linke war. Ich habe die Linke dann da als Vorsitzender und als Wahlkampfleiter mit dazu beigetragen, dass er 7,1% hatte, in den Landtag kam. Und dann war der mein politischer Gegenpart. Aber als er angegriffen wurde, habe ich mich bei Maischberger und Will für ihn eingesetzt. Und dann trafen wir uns alle in Hannover bei so einem Kabarett. Da war die Dieter Hallervorden, der Heinz-Rudolf Kunze und alle, die für den Christian Wulff eingetreten waren. Das war eine bunte Mischung, super, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja. Aber es ging um Meinungsfreiheit. Mhm. Es ging darum, dass man einen Menschen nicht kaputt machen darf, wie man das mit dem Christian Wulff gemacht hat.
Sehr gut. Ja, und sowas wünschte ich mir noch viel, viel mehr, eben egal, unabhängig der Person. Vielleicht kommt man mal, dass man ja Herrn Böhmermann mal helfen muss. Ne? Ein Mensch ist ein Mensch ist ein Mensch.
Ja, also und bei Lanz, dass ich ihm beistehe gegen Böhmermann, hätte ich auch nie gedacht.
Nein, das ist richtig, ja.
Wenn der immer so arrogant da sitzt, der ist sehr belesen, also muss ich sagen, ich bewundere ihn jeden Tag, diese Sendung, das ist eine Menge Arbeit.
Macht er das jeden Tag?
Ich glaube, ja.
Respekt.
Hat da bestimmt irgendwie ein oder zwei Tage in der Woche, aber er macht
es. Er hat auch ein riesiges Team hinter sich.
Er hat ein riesiges Team, er macht das auch, ich finde, dass er eigentlich technisch, handwerklich das gut macht, aber wie er Sarah Wagenknecht und Leute, die ihm nicht passen, bei jedem Satz unterbrochen hat. Mhm. Bei jedem Satz.
Du meinst jetzt Lanz?
Lanz. Ja, niemand hat ausreden lassen. Ja. Da stand mir hier, ging mir über die Hutschnur. Dachte ich nie, dass ich den mal verteidigen muss. Mhm. Aber dass er den Kukele und den Kikule und den Streeck zugelassen hat und auch kritische Virologen einlädt. Und der Böhmermann ihm sagt, kritische Virologen gehören in keine Fernsehsendung. Also wo kommen wir da hin? Dann können wir gleich...
Ketzertum,
genau. Ganz genau. Ja, an Pranger stellen. Ja.
Ja, das ist wie die Wiedertäufer in Münster, genau. Die so draußen hingehängt haben.
Ja, die sind auch, und du hast es völlig am Anfang gesagt, die haben keinen Humor.
Ja,
und das ist das Schlimmste, was ein Mensch haben kann, wenn er keinen Humor hat.
Und vor allem muss man über sich selber lachen,
dann ist
noch besser.
Ja. Das beste Lernprogramm, wenn du was lernen willst, ist Schmunzeln. Mhm. Wenn du dir allein schon die Lippen hochziehst, lernst du mehr als mit so einem verdrießten Gesicht.
Ganz klar. Mittlerweile habe ich mir auch gesagt, also ich finde ganz toll, ich lade immer alle ein, die umstritten sind. Da weiß ich schon, man ist ein Bruder im Geiste.
Genau.
Umstritten ist schon mal sehr gut. Ja. Und eben auch, früher hieß das ja feindlich negative Kräfte. Und heute sagt man eben Verschwörungstheorie.
Ja, genau.
Also was auch für Begrifflichkeiten.
Genau, genau.
Wie das Kapital auch versteht, die Spuren zu verwischen. Ja, also wenn du anfängst mal, ich hatte mal den Vorschlag gemacht, druck doch mal auf Seite 1 von Bild, wer alles in Deutschland in Waffenexporten, an Rüstungsindustrie Aktien drin hat. Name und Adresse. Das ist so dechiffriert, aufgespalten, du kommst nicht an die ran. Und das würde mich schon interessieren, wer dafür Geld verdient, um andere Menschen umzubringen. Ja? Wir dürfen nicht ganz vergessen, die SPD hat wie eine wahnsinnige Partei gerufen, wenn wir das Wirtschaftsministerium haben, werden wir die Waffen- und Rüstungsexporte halbieren. Was haben sie gemacht? verdoppelt und verdreifacht, sieh ich mal, Gabriel.
Obwohl er als Außenminister besser war als der Maas.
Absolut. Da war Sigmar Gabriel viel, viel, ja. Aber er hat mal was gegen Saudi-Arabien gesagt.
Und Iran, er ist nach Gazastreifen gefahren, hat er gesagt, das ist wie Ghetto oder wie Apartheid.
Diese Friedensbewegung übrigens in den 80er Jahren, Amigo Home, ne, ich hatte da schon mal auch gesprochen mit jemand anderem, das war natürlich insofern interessant für mich, weil man hatte sich geeinigt auf diesen Grundkonsens, und das waren kirchliche Verbände, das waren Jugendverbände, das waren linke Verbände, Friedensbewegung, Amigo Home, ihr wart ja schon mal so weit. Ne? So, und dann kommt die ökumenische Friedensdekade, und dasselbe Spruch, der damals Amigo Home links war, ist heute rechts. Dass die Linke sich immer so selbst zerlegt, das verstehe ich nicht. Das ist mir ein Rätsel.
Na, weil die Neigung, die eigenen Leute zu verraten. Weißt du, wenn du in der Linken bist und weißt, wenn du jetzt sagst, ich bin in diesem Punkt gegen meine eigene Partei, kriegst du von so und so viel Zeitungen Zuspruch und Unterstützung. Mhm. Das verführt.
Mir san mir. Ja, das war ein Gespräch mit Dieter Dehm. Ich hoffe, es hat Ihnen Freude gemacht. Sie hatten auch Freude beim Vermehren von Einsichten. Und wir wünschen uns, dass Sie das Kreuzchen an der richtigen Stelle machen. Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Unter dem machen wir es nicht. Danke.